Hallo und herzlich willkommen zu Sievertlein, einem Podcast für internationale Politik. Wir haben heute Dienstag, den 20. Februar, und unsere Themen waren innenpolitisch die CDU, die SPD und die AfD. Danach ging es in die internationale Politik. Dabei ging es um die Türkei und hauptsächlich um den Syrien-Konflikt, der auch mit Israel und dem Iran zusammenhängt. Von da aus weiter haben wir uns über den Oxfam-Skandal gekümmert, der ein bisschen mit der MeToo-Kampagne auch zusammenhängt. Und als letztes großes Thema haben wir uns der USA gewidmet und der Waffengesetzgebung dort. Ja, dann gab es noch drei Kurznews, und zwar zum einen Südafrika, als nächstes Äthiopien und zum Schluss noch Sofia, also Bulgarien. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und würden uns über positive Bewertungen und Rückmeldungen freuen. Rob, wie geht es dir?
Ganz gut, danke schön. Wie geht's dir?
Leicht erkältet, wie der Jahreszeit entsprechend, würde ich sagen.
Jahreszeit entsprechend, ja. Es ist leider, geht ja auch das mit dem Kranksein momentan ein bisschen oben. So ist das ja leider.
Ja, habe ich auch gehört. Aber ich bin nur ein bisschen rau, ein bisschen verschnupft und es wird immer besser. Ich kann schon wieder Bier trinken, alles ist gut.
Ja, dann ist ja alles in Ordnung.
Genau.
Warte,
lass mich doch anfangen. Wer ist deiner Meinung nach der Mensch, der gerade am meisten über sein Leben kotzt?
Martin Schulz?
Nein, ich glaube Jens Spahn.
Achso. Ich glaub, die nehmen sich da weiter nicht so viel. Na, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, vielleicht wird er ja Minister in einem Kabinett Merkel.
Glaubst du?
Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist im Rahmen der Möglichkeiten. Es ist nicht, wäre nicht absurd.
Also was er auf jeden Fall nicht wird, ist Kanzlerkandidat oder Kanzler.
Ja, das, so sicher wäre ich mir da noch nicht.
Naja, also es gibt ja keinen Ministerposten, der irgendwie irgendwas Bedeutendes ist.
Wirtschaft.
Auf Höhe der CDU. Wirtschaft, meinst du?
Ja. Aber das wird nicht Jens Spahn, das wird Peter Altmaier.
Na, siehst du. Und Peter Altmaier wird auch kein Kanzler, weil ich glaube, Peter Altmaier ist noch emotionsloser als Angela Merkel. Und ja.
Ich glaube nicht, dass Merkel emotionslos ist. Aber
nein, also sie wirkt emotionslos. Ich glaube auch nicht. Also gerade jetzt, also auch wie dieses Video, wo sie vergessen hat, dass sie mal Generalsekretärin war.
Großartig, es war so großartig.
Super sympathisch. Diese Frau, in dem Moment, wo du denkst, so, sie ist mein politischer, naja, nicht das Gegenteil, das ist ja, hat ja jetzt die AfD übernommen, aber sie ist eher ein politischer Gegner, aber super sympathisch.
Ja, das muss man ihr auch wirklich lassen. Sie hat halt diesen ja, trockenen Humor, diesen Charme, und ich weiß nicht, also es fällt schwer, sie so zu antagonisieren, heißt das so?
Ja, ich also weiß nicht, was das heißt, muss
halt
ich dir
sagen. Halt sie so zum Bösewicht zu machen, das fällt schon schwer irgendwie. Weil es ist halt die Merkel so, weißt du? Irgendwie so die Merkel, die ist so ganz lustig, die verdreht immer die Augen, wenn irgendwer was Komisches sagt. Und über diese ganz, ganz leichten Veränderungen und Reaktionen in ihrem Gesicht und ihrer Mimik reagiert sie, aber gleichzeitig bleibt sie auch immer irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist schon komisch, dass man sie... Es ist komisch. Aber eigentlich macht sie viel Scheiße und man nimmt sie auch zu oft aus der Verantwortung raus, tatsächlich. Ne? Weil man sagt, der und der Minister hat das und das gemacht, aber im Endeffekt ist sie es ja, die das gemacht hat.
Ja, das ist richtig. Und besonders auch, ich hatte letztens dieses Gespräch, ich meine, auch wir alle schimpfen sehr gerne über die SPD. Man sollte dabei halt eigentlich die CDU nicht vergessen. Ich habe das dann somit erklärt, dass ich halt von der CDU auch nichts anderes erwarte und die SPD halt so tut, als ob sie was anderes ist, als das, was sie tut.
Ja, auf jeden Fall. Übrigens zum Kontext, es ging gerade um die Generalsekretärin, die neue AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist nämlich als neue Generalsekretärin nominiert worden und wird nächste Woche wahrscheinlich auf dem Parteitag der CDU gewählt. Und das ist durchaus überraschend, finde ich. Also auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall. Klar, sie gehörte zum, ich sag mal, Personaltableau das man erwarten konnte, aber sie stand eher ganz hinten, weil wer gibt denn den Ministerpräsidentenposten auf, Innenposten auf, dieses Parteiamt zu übernehmen? Das ist schon interessant auf jeden Fall.
Wobei, es ist nur das Saarland, ne? Man sollte es auch nicht überbewerten.
Ja, aber es ist halt sie hat die Wahl deutlich gewonnen, sie ist sehr beliebt, es ist für sie auf jeden Fall ein sicherer Posten auch, und ein Regierungsposten hat natürlich auch immer Einfluss. Dementsprechend ist natürlich, auch wenn es das Saarland ist, schon auch überraschend. Aber ich kann es auch nachvollziehen. Und so wie die Pressekonferenz klang, war das ja auch irgendwie ihre Entscheidung. Oder sie hat es ja vorgeschlagen. Ja, also von daher, sie wollte das schon. Sie wollte sich da, glaube ich, in Stellung bringen, auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch. Und ich halte sie halt, wie wahrscheinlich derzeit alle, für die heißeste Anwärterin für die Merkel-Nachfolge.
Und sie wäre mir auch am liebsten von allen zu allen anderen Alternativen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich kann Peter Altmaier politisch nicht einschätzen, deswegen kann ich das da nicht sagen. Ich meine, sie ist auch, ich glaube, man könnte sie gut als sozialkonservativ bezeichnen.
Sie ist eher liberal, würde ich sagen. Sie ist eher so dieses Merkel'sche Liberal.
Naja, sie ist schon ganz klar zum Beispiel gegen die gleichgeschlechtliche Ehe und solche Sachen. Also die ist da schon sehr, sehr nicht liberal, würde ich sagen.
Also sie gehört definitiv zum liberalen Flügel der CDU, und sie gehört nicht zu dem so konservativen Flügel unter Jens Spahn.
Das schon, aber gut. Aber wie gesagt, sie hat ja zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Ehe mit der Ehe für zwischen Verwandten gleichgesetzt.
Wobei das auch ein bisschen außer Kontext genommen wurde. Aber das war natürlich ein dummer Satz. Aber
Merkel wiederholt.
Ja, aber Merkel hat ja auch dagegen gestimmt, und Merkel gehört auch nicht zum konservativen Teil und wird eher dem Liberalen zugeordnet. Also ich glaube, was Merkel mit der Nominierung von AKK gemacht hat, ist eher, dass sie tatsächlich ihre politischen Positionen gestärkt hat und ihre Vertrauenskreis gestärkt hat und eben diesen konservativen Flügel da so ein bisschen weggeschoben hat.
Das würde ich auch sagen. Also ich glaube auf jeden Fall, ich meine, was wurde jetzt alles in den letzten Tagen und Wochen über Kanzlerdämmerung und sonst was geredet, und genau das Gegenteil ist eigentlich gerade der Fall. Sie hat gerade ihre Position nochmal deutlich gestärkt.
Ja, ich glaube, wir sehen jetzt auch mit selbst wenn Annegret Kramp-Karrenbauer Bundeskanzlerin werden würde in 4 Jahren, dann glaube ich, sie ist jedenfalls nicht die Repräsentantin einer konservativen Revolution oder so ähnliches, wie es jetzt Herr Dobrindt zum Beispiel herbeigeredet hat.
Also. Was glaubst du, warum ist Peter Tauber zurückgetreten? Also das würde mich halt wirklich interessieren. Ich meine, der ist ja sehr, sehr jung noch. Und
also er ist ja aus gesundheitlichen Gründen auf jeden Fall zurückgetreten. Er hat ja eine Magen-Darm-Erkrankung, eine schwerwiegende, gehabt und geht jetzt erstmal in die Reha. Da kann ich das verstehen, dass er dieses Amt nicht ausfüllen kann. Aber es gab viel Enttäuschung in der CDU über ihn, wie ich gehört habe. Also er ist ja als Erneuerer aufgetreten, auch irgendwie als Vertreter des konservativen Flügels so ein bisschen. Die Junge Union hat ihn ja auch ziemlich abgefeiert, und am Ende glaube ich, dass er diese Erwartungen auch nicht erfüllen konnte, und dann hatte er ja auch, da gab es ja dann intern auch Probleme, er wurde ja auch stark angegriffen wegen seiner Arbeit in seinem Kreisverband, wo irgendwie Vorwurf, dass irgendwie, ich glaube, Sexismus oder sowas, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall Intrigen, auf jeden Fall, die er verfolgt, Mobbing von vor allem weiblichen PolitikerInnen, wurde ihm da mit vorgeworfen. Das ist schnell verschwunden, der Vorwurf, klar. Aber ich glaube, das spielt alles so eine Mischung da draus. Er ist einfach nicht mehr die Galionsfigur, er ist halt erkrankt und konnte deswegen auch in diesem Machtkampf, glaube ich, nicht so richtig mitmachen. Und wenn du dann da einmal raus bist, dann fällt es auch schwer, da deinen Posten zu sichern.
Ja, das glaube ich auch. Nun wollen wir zu dem anderen Problemfall noch ganz kurz reden. Die SPD, der Mitgliederentscheid beginnt heute.
Gestern, glaube ich schon. Also ich habe gestern ganz viele Twitter-Bilder gesehen, wo Leute ihr Kreuzchen gemacht haben.
Ah, echt? Okay. Ja. Du hast ganz viele SPD-Leute in deiner Timeline, interessant.
Ja, schon, die einen oder anderen. Ich folge sehr vielen Leuten. Und auch interessant, viele Leute, von denen ich das nicht gedacht habe, die wahrscheinlich gerade erst Mitglied geworden sind.
Okay.
Also es sind ja einige Mitglied geworden, um halt eben für No GroKo zu stimmen. ist ja auch legitim. Und ich bin gespannt, was am Ende bei rauskommt. Also wir haben jetzt, glaube ich, bis zum 4. März geht das Ganze und dann wird bekannt gegeben, wie es ausgeht. Und die Spannung ist auf jeden Fall da, weil auch die Parteiführung sich auch irgendwie in einer Verkettung an Peinlichkeiten irgendwie ziemlich blamiert, habe ich das Gefühl. Also erst die ganze Geschichte mit Andrea Nahles, dass sie dann doch nicht kommissarische Vorsitzende wird, dann diese ganze, dass es überhaupt geklüngelt wird, dass Andrea Nahles es wird, was die Basis an vielen Ecken nicht so gut fand. Dann, dass sie jetzt tatsächlich GroKo-Werbung in den Briefabstimmungszettel reingeworfen haben, aber keine No-GroKo-Werbung, was, glaube ich, bei vielen auch irgendwie nicht gut ankommt. Also die Parteiführung geht all in, würde ich sagen. Sie versucht das maximal zu manipulieren, um zu gewinnen am Ende.
Ja, das ist aber gleichzeitig natürlich, werden sie unterstützt von katastrophalen Umfragewerten, die eigentlich sagen, okay, wenn es jetzt neue Wahlen gibt, steht die SPD vor einem Trümmerhaufen ihrer selbst.
Ja,
also 19, vor einem noch größeren.
Ich habe die letzten Umfragen zwischen 19% und 16%. Das passt ja dann auch zum mit dem Plus, Minus 3 und so weiter. Das ist schon katastrophal. Die AfD gewinnt immer weiter dazu, jetzt auch, obwohl sie nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und das ist, glaube ich, das Traurige auch an der Sache.
Ja, gleichzeitig, ich weiß nicht, müssen wir über dieses Aschermittwochs AfD-Gedöns wirklich reden? Nee, ne? Wir reden da nicht drüber.
Also die AfD ist eine rassistische Partei mit Rassisten, die rassistische Dinge sagen.
Ja, wählt sie nicht.
Das ist ein Problem. Das muss man auch problematisieren, definitiv. Aber wir müssen das auch nicht wiederholen.
Jeder, der diese Partei mittlerweile wählt, weiß genau, wen er da wählt. Und entweder er tut es und denkt dabei nicht nach, oder er tut es mit Absicht. Beide Sachen wären schlimm. Und wenn ihr sie wählt, macht ihr euch mit dem gemein, was sie sagen und was sie tun.
Also eine Sache würde ich gerne noch anwenden, nämlich ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendein konservativer CDUler hat gesagt, der Innenminister von Sachsen-Anhalt hat gesagt, dass der Flügel um Poggenburg und alle sollten in der AfD erkennen, dass das Rassisten sind und die AfD muss die loswerden. Und da dachte ich so, das Problem ist nicht der Flügel um Poggenburg, der Problem ist die gesamte AfD. Und das klang für mich schon so, als würde die CDU Sachsen-Anhalt irgendwie vorbereiten, eine Zusammenarbeit mit der AfD unter der Bedingung, dass eben dieser Flügel weg ist. Und das ist ziemlich gruselig eigentlich.
Nee, das Interessante ist auch, also, okay, jetzt reden wir halt doch drüber.
Nicht direkt drüber, aber über die AfD und das Verhältnis zur CDU, ja.
Genau, also in Sachsen-Anhalt gibt es ja durchaus immer wieder Anbahnungen zwischen CDU und AfD. Man muss dabei sagen, dass dort die CDU in einer sogenannten Kenia-Koalition ist, das heißt in einer Koalition mit SPD und Grünen. Und die stärkste Oppositionsfraktion ist dort die AfD mit 24%. Und es gab immer wieder Beschlüsse, wo die CDU mit der AfD abgestimmt hat. Und es knatscht ganz schön in dieser Koalition. Das Ding ist aber, also das ist halt Sachsen-Anhalt und Sachsen-Anhalt ist halt Ost-AfD. Das heißt, das ist der rechtsradikale Flügel innerhalb einer rechtsradikalen Partei. So. Ja. Und Poggenburg ist ziemlich fest im Sattel, auch als Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt und auch ist innerhalb des Landesverbandes überhaupt nicht umstritten. Also das heißt, da redet sich, also ich weiß nicht, was der CDU-Innenminister damit sagen will. Entweder hat er keine Ahnung von dem, was er da sagt, oder er will das einfach nur verharmlosen.
Ja, sie wollen halt am Ende, dass ein Kopf rollt, denke ich mal. Und wenn der Kopf gerollt ist, dann kann man ganz glücklich und zufrieden in eine Koalition springen oder eine Zusammenarbeit oder was auch immer springen, indem man dann immer sagen kann, naja, die rechtsextremen Kräfte sind halt weg, weil irgendwie Poggenburg zurückgetreten ist. Dabei ist das Problem ja nicht Poggenburg, sondern er ist ja nur die Spitze des Eisberges auf eine gewisse Art und Weise. Ne?
Genau, also aber ich glaube, wenn so etwas passiert, dann wird das der Move nach der Sachsenwahl werden.
Nächstes Jahr schon, ja.
Genau, nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, im Herbst, oder?
Also erstmal ist ja dann die Europawahl im Frühjahr und die Kommunalwahl in Sachsen und im Herbst ist dann die Landtagswahl. Das ist dann immer in einem Jahr sozusagen.
Genau, ich glaube, wir werden dann auch zu den jeweiligen Wahlen trotz unseres eigentlich eher auf das international gerichtete Themenfokus immer mal darüber reden. Das geht ja auch irgendwie nicht anders.
Ja, auf jeden Fall über die Europawahl, weil das auf jeden Fall ja auch nicht nur Deutschland betrifft. Das ist ja dann, hat ja internationale Folgen auf gewisse Art und Weise.
Ja, und richtig schlimm werden halt die Kommunalwahlen, weil die halt in Gesamtostdeutschland stattfinden.
Ah, okay, ist nicht nur Sachsen.
Nee, das wird richtig schlimm, glaube ich.
Ja, dann gab es ja noch ein großes Ereignis eigentlich, was die Innen- und die Außenpolitik verbindet, glaube ich. Nämlich Deniz Yücel ist frei.
Ja. Also überraschenderweise wurde er einen Tag, nachdem der Außenminister der Türkei gesagt hat, naja, das Verfahren müsste mal beschleunigt werden, haben sich die Richter gedacht, jetzt wo du es sagst, nach einem Jahr, stimmt, da war ja noch was, da sitzt ja irgendwer im Knast, da könnten wir mal was tun.
Ich glaube, es ging alles von der, ich finde das gar nicht so absurd, weil er ist ja freigelassen worden, weil jetzt eine Anklageschrift endlich vorliegt und die Anklageschrift wird ja von der Staatsanwaltschaft verfasst und die Staatsanwaltschaft unterliegt ja direkt dem Justizministerium, das wiederum direkt dem Ministerpräsidenten dann indirekt dem Ministerpräsidenten unterstellt ist. Von daher hat das, glaube ich, auch nichts mit Unabhängigkeit der Justiz zu tun, sondern, also schon, weil es gibt keine unabhängige Justiz in der Türkei, aber auch in Deutschland wäre es möglich, dass sowas läuft, wobei in Deutschland das noch ein bisschen mehr getrennt ist, aber in anderen Ländern ist es ja auch so, dass das der Justizminister und der Bundesstaatsanwalt und so das Gleiche ist. Naja.
In Deutschland wäre es aber übrigens nicht möglich, ein Jahr lang im Knast zu sitzen ohne Anklageschrift.
Wie gesagt, ne, das geht schon mal sowieso nicht. Auf jeden Fall freut es natürlich eigentlich uns alle und ich glaube, da sind sich fast alle einig, bis auf eine Partei, dass Deniz Yücel frei ist und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht.
Ja, das glaube ich auch. Die Welt feiert es natürlich auch großartig und hat ihn aber erstmal in den Urlaub geschickt. Und ich glaube, das hat er sich tatsächlich auch verdient.
Auf jeden Fall. Ja, die Welt regt mich. Also, die Welt hat auf jeden Fall. Oh Gott, ich sage was Gutes über die Welt, das tut mir leid. Hat da auf jeden Fall sich gut eingesetzt und ist auch an seiner Seite gestanden. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ansonsten kann die Welt jetzt mal aufhören, sich da auf einen runterzuholen. Aber, ja.
Ja, also. Die Welt ist eine rechtskonservative Zeitung, die am Erstarken der AfD nicht ganz unschuldig ist.
Genau.
Disclaimer. Und nichts, was unbedingt verteidigt gehört.
Auf jeden Fall Haus und Hof, Hofblatt des mitte-rechten Spektrums. Ja. Also der CDU.
Ja. Genau. Am gleichen Tag wurden übrigens 6 türkische JournalistInnen zu lebenslanger Haft verurteilt. Mit dem Vorwurf, dass sie doch Verbindungen zur Gülen-Bewegung haben und somit am Hochverrat und Umsturzversuch beteiligt waren.
Und die hatten leider nicht den Vorteil, einen deutschen Pass zu haben. Das ist schon, ja.
Nee, leider nicht. Aber es gibt ja auch sogar noch deutsche Journalisten, die in Haft sitzen.
Das stimmt, ja.
Also, ja.
Also ich glaube, dass was die Türkei jetzt natürlich erwartet, ist eine Normalisierung der Beziehungen. Und ich finde, das sollte es auf keinen Fall geben. Also, nee. Solange der Rechtsstaat in der Türkei nicht existiert und solange ja Angriffskriege geführt werden, kann die Bundesrepublik keine normalen Beziehungen zur Türkei haben. Das geht nicht.
Genau, und was sie ja auch wohl wollen, ist tatsächlich einen eigenen neuen Panzer entwickeln, mit Hilfe von deutschen Waffenfirmen, also unter anderem Krauss-Maffei. Und ja, das unterliegt halt dem Rüstungskontrollausschuss, denke ich mal. Und die Bundesregierung riegelt zwar zurzeit noch ab und sagt, das haben wir nicht vor und es gab auch keine Deals, aber das so ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
Also das würde die Bundesregierung im Endeffekt entscheiden dann, ne?
Genau, das muss, also. Nee, erzähl ruhig.
Ich frage mich, warum das nicht der Bundestag, warum es keinen Bundestagsausschuss dazu gäbe, wäre das nicht irgendwie cooler, irgendwie demokratisch legitimierter und so, aber.
Naja, der Rüstungskontrollausschuss ist, glaube ich, ein Bundestagsausschuss.
Aber,
jetzt bringst du mich auf Glatteis.
Wirklich? Ich dachte, das wäre der Bundessicherheitsrat, der irgendwie das entscheidet. Ich weiß es nicht genau. Aber ja. würde wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen, weil ja Schwarz-Rot ja eine Mehrheit hat im Bundestag.
Genau. Das ist halt das nächste Ding.
Und die FDP ja. Wahrscheinlich ist da auch für oder so. Ja. Wobei man weiß es nicht. Also ich meine Christian Lindner. Weil die FDP gibt es so nicht.
Die FDP ist ein Token von Christian Lindner.
Ja.
genau. Ja, also wollen wir denn gleich in der Türkei bleiben?
Bleiben wir gleich in der Türkei, ja, gerne.
Genau. Und also beziehungsweise nicht wirklich in der Türkei, sondern wir wechseln rüber nach Syrien. Mhm. Wenn
ja.
du magst.
Ja, gerne, auf jeden Fall. Also, was heißt gerne?
Genau. Ja, was heißt gerne? Ist quasi Jubiläum des Angriffs der türkischen Truppen auf Afrin. Und sie befinden sich jetzt seit einem Monat im Kriegszustand gegenüber der Türkei. Das heißt, die kurdische Region Afrin wird seit einem Monat angegriffen von den türkischen und den verschiedenen islamischen Gruppen, die Türkei unterstützen. Und ja, gerade wendet sich irgendwie das Blatt. Also die Türkei konnte bisher 16% der Region tatsächlich besetzen oder befreien. Das ist, glaube ich, Ansichtssache, wer da gerade redet.
Und die Region ist auch nicht so groß.
Nee, also es ist wirklich nicht, das ist nicht so ein Riesengelände. Aber sie
bombardieren flächendeckend auf jeden Fall. Und auch zivile Ziele werden getroffen, wie Krankenhäuser etc.
Genau, also das ist ein wie halt so ein Krieg in so einer Region ist. Es gibt sehr viele zivile Opfer, es gibt natürlich auch militärische Opfer. Und jetzt gibt es verschiedene Meldungen. Also ein Großteil der Presse und auch das Assad-Regime selber sagt, dass sie sich jetzt mit der JPG verbündet haben und demnächst auch in Afrin einmarschieren dürfen, um zusammen mit der SDF oder der JPG gegen die Türkei zu kämpfen. Die JPG tatsächlich hat bisher das immer noch als nicht wahr dargestellt.
Die dementieren das, ne? Das
ja.
Habe ich auch gehört.
Also ich verfolge zurzeit alle möglichen Quellen zu dem Thema und probiere da auf dem Laufenden zu bleiben, weil ich fände, dass, wenn das passiert, eine ganz, ganz krasse Wendung innerhalb dieses Konflikts, weil sich dann US-amerikanische Verbündete mit russischen Verbündeten gegen einen NATO-Partner wenden würden. Das würde dem Ganzen nochmal einen völlig neuen
ist halt immer die Frage, wenden sich gegen den NATO-Partner. Also eigentlich hat sich ja der NATO-Partner zuerst gegen sie gewendet. Also,
ja, das auch. Ja.
Und es sind ja die tatsächlich völkerrechtlich anerkannten Grenzen des syrischen Republik. Nee, ich weiß nicht, wie die heißt. Nee, die ist nicht islamisch, nee, die ist säkular.
Die ist nicht islamisch, genau.
Also der syrischen Republik auf jeden Fall. Und dementsprechend ist es einerseits irgendwie auch verständlich und auch den syrischen Truppen, ich sag mal so, zuzugestehen, ihre Grenzen zu schützen. Andererseits ist die Realität in Syrien ja nicht so, als würde die syrische Armee 100% des Gebietes kontrollieren.
Genau, also das ist alles sehr, sehr komplex. Die Frage ist halt tatsächlich, also die kurdischen Menschen haben bisher eigentlich auch immer kommuniziert, dass sie keine Lust darauf haben, Assad wieder in ihre Region zu lassen. So. Hm. Das heißt, wenn sie das machen würden, dann würden sie zugeben, dass sie massiv unter Druck stehen und es alleine nicht schaffen würden, was auf jeden Fall eine Begründung wäre, womit man das machen könnte. Die Frage ist, ob sie dann die Region danach wieder behalten dürfen. Also ich meine, du kannst es natürlich, also da müsste man halt wissen, wie die Abkommen aussehen könnten, die zwischen Assad und der SDF laufen könnten.
Also ich glaube, dass, oder was ich jetzt auch häufiger schon gelesen habe, war, dass nicht unbedingt die kurdischen Kräfte in Syrien nicht unbedingt eine Unabhängigkeit anstreben, sondern eine Autonomie anstreben.
Ja, das
und wenn
sagen sie
der
ganz
Deal,
klar.
Genau, und wenn der Deal ist, ihr bekommt eine gewisse Teilautonomität, die ihr Autonomie, die ihr vorher nicht hattet, kann ich mir vorstellen, dass es einen Deal tatsächlich gibt. Und ich glaube, Assad weiß schon ganz bewusst, einen Kampf gegen die Kurden, durch die USA auch ausgestattete Kurden, wird sehr, sehr schwierig, wird vielleicht der schwerste Teil des Kampfes für die syrische Armee. Und dementsprechend ist es vielleicht für Assad am Ende einfacher, ihnen Autonomie zu geben, aber sie als Teil der Syrischen Republik zu behalten, sozusagen sagen zu können, guck mal, wir haben wieder einen funktionierenden Staat, ich kontrolliere 100% des Ganzen. Und für die Kurden haben, was sie wollen, aber wer halt der Verlierer der ganzen Aktion wäre, wär natürlich die Türkei, ja, weil die hätte zwei Feinde dann wieder direkt an der Grenze, die sie ja nicht haben wollen da.
Ja, das ist auf jeden Fall, so wie du das beschrieben hast, wäre das auf jeden Fall ein verständliches Szenario. Wenn es so kommen könnte, würde ich mich fragen, ob die Türkei nicht sofort ihre Operation abbricht, weil sie eigentlich kein Interesse daran haben dürfte, mit regulären syrischen Truppen, sag ich jetzt mal, in Konflikt zu stehen.
Schwierig. Das Problem ist, dass Erdogan ja so massig die Propagandatrommel geschlagen hat, dass es natürlich auch schwierig ist, davon jetzt ohne Sieg irgendwie, er muss irgendwas mit nach Hause nehmen.
Ja, das ist richtig.
Also
das,
sonst hat er verkackt. Das ist einfach, geht nicht. Er hat halt so hart diesen Kampf gegen die Kurden als quasi nationalbildendes Element, als großes Ziel auch überhaupt seiner gesamten Politik irgendwie dargestellt, dass es jetzt irgendwie schwierig ist, davon wieder zurückzukommen mit einer Niederlage oder mit so einem, oh, ich habe den Schwanz eingezogen und bin jetzt wieder zurück und eigentlich wollte ich das gar nicht und überhaupt, ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Die Frage ist halt, was gibt es eine Möglichkeit, diesen Krieg dann aber sinnvoll in der nächsten Zeit zu beenden, und die gibt es halt wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Also ich meine, gehen wir jetzt mal davon aus, dass Syrien tatsächlich sagt, der Luftraum wird jetzt von ihnen und damit de facto von Russland überwacht und abgeschirmt, so. Dann ist es de facto eine Flugverbotszone, weil oder es gibt sehr verlustreiche Luftschlachten tatsächlich, weil die beiden etwa gleichwertige Luftwaffen haben und auch auf dem Bodenterrain, also gäbe es dann halt durchaus einen ernstzunehmenden Gegner, und das könnte halt, also er hat ja jetzt schon Probleme, dass die Verluste wesentlich größer sind, als man eigentlich damit gerechnet hat, dass passieren könnte. So. Und so ein Krieg kostet Geld, das kostet Menschen, und da ist ja die Frage, wie lange hält da sich auch eine Propagandawirkung, oder ab wann gibt es dann eine große Kriegsmüdigkeit und dementsprechend auch eine Unruhe?
Ja, definitiv. Also das ist auch eine Gefahr, die auf jeden Fall herrscht. Also es ist halt schon eine schwierige Situation. Die Frage ist, wie weit wollen die jeweiligen Akteure gehen?
Also. Ja, also das ist halt noch die nächste Frage. Was passiert, wenn kurdische Truppen dann sagen, okay, also jetzt mal das Szenario, dass tatsächlich die Türkei an Rande einer Niederlage gebracht wird. Was passiert, wenn dann die kurdischen Gruppen sagen, okay, und jetzt helfen wir unseren Freunden und Freunden in den Regionen der Osttürkei, sich auch von der türkischen Herrschaft zu befreien?
Ja gut, also ich glaube nicht, dass die Türkei, also wenn die Türkei all in geht, dann gewinnt sie das. Abgesehen davon, dass jetzt Russland nicht all in geht, wovon ich jetzt nicht ausgehen würde. Weil die Türkei hat, sie hat immer noch die zweitstärkste Armee der NATO, und jetzt gibt sehr, sehr viel Geld aus für doch sehr, sehr, ja, auch gut ausgestattetes Militär. Und die Frage ist für die Türkei eher, welche Kosten würde sie in Kauf nehmen? Ja, also, dass die Kurden die Türkei in der Türkei einmarschieren oder einfallen, halt, also die syrischen kurdischen Kräfte halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich.
Ja, das war auch ein bisschen ein hoch aufgedrehtes Szenario, das stimmt. Ja. Genau. Gleichzeitig gab es ja noch den anderen Zwischenfall auf der anderen Seite Syriens, wo Israel auf eine Drohnensache reagiert hat. Ich glaube, darüber hatten wir tatsächlich schon letzte Sendung gesprochen.
Eine Drohne hatte den israelischen Luftraum gekreuzt, ja.
Genau, und da gab es jetzt auf der Sicherheitskonferenz nochmal den Zusammenstoß, wo Netanyahu diese Drohne in der Hand hielt und sie dem iranischen Außenminister, glaube ich, so gezeigt hat, hier, das ist doch eure, was macht ihr damit? Und es da mehrere Drohungen in die Richtung Iran gebe oder gab. Hm. Wie schätzt du das ein? Meinst du, da entwickelt sich noch ein zweiter größerer Konflikt?
Ich glaube, das ist so ein Fall, in dem beide Seiten eine Eskalation jetzt vermeiden möchten. Deswegen glaube ich nicht, dass es erstmal wird das nicht zu einem offenen Konflikt führen. Israel hat ja irgendwie einen Großteil der tatsächlich syrischen Verteidigungs, der syrischen Luftraumsicherung oder was, ich weiß nicht, des Schutzschildes, ich weiß nicht, wie das heißt, genau, zerstört. Und die Vermutung, die jetzt viele Experten auch haben, ist eben, dass sich beide jetzt so ein bisschen zurückhalten, weil sie gesehen haben, in welche Richtung es eskalieren kann. Also ich finde es spannend, das Flugzeug ist tatsächlich abgestürzt in einem Ort in der Nähe von in Nordisrael zum Beispiel.
Ja.
Direkt quasi neben einem Kibbutz. Und das Flugzeug hätte auch locker auf Gebäude und Häuser niederstürzen können, wo Menschen gestorben wären. Ich kann diesen Ort jetzt nicht, weil ich da war, aber ich habe den mal von einem Aussichtspunkt aus gesehen tatsächlich. Und das ist eine eng besiedelte Region. Und ich glaube, Israel muss sich bewusst sein, dass wenn ein gewaltsamer Konflikt ausfüttern werden, müssen Millionen Menschen evakuiert werden. Und das will Israel nicht.
Das hoffe ich. Also ich hoffe, dass das nicht passiert, genau. Aber die Frage ist natürlich, und der Iran sieht derzeit eigentlich auch nicht als so ein krasser Aktivposten aus für mich in diesem Konflikt. Also sie sind zwar klar in Syrien aktiv, aber eigentlich gerade ein bisschen stärker zurückhaltend als zum Beispiel im letzten halben Jahr. Oder ja, kommt mir das nur
ja,
so vor?
Ja, ich glaube, die unterstützen ja schon viel. Ich glaube, man darf auch irgendwie die iranische Armee nicht überschätzen und die iranischen Fähigkeiten. Also die iranische Armee ist massivst veraltet, auch wegen den ganzen Embargos. Die haben keine wirklich neuen, die sind immer noch auf dem Stand von vor 10, 20 Jahren militärisch gesehen. Die haben zwar eine große Armee mit viel Man- und Woman-Power. Ich glaube nur Manpower, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich glaube, die tatsächlich gibt es auch sogenannte Selbstverteidigungskräfte der iranischen Frauen oder sowas.
Auf jeden Fall gibt es halt eben viele Menschen, die dort arbeiten, aber man darf die militärisch nicht überschätzen und auch wirtschaftlich nicht überschätzen. Der Iran ist am Boden wirtschaftlich immer noch. Ich glaube, der Iran ist so ein bisschen so ein Scheinriese des Nahen Ostens. Deswegen. Ich glaube, klar, sie unterstützen massiv die Kriegsgeschehen in Jemen und Syrien auf jeden Fall mit ihren Mitteln. Aber wie gesagt, man sollte sie auch nicht überschätzen.
Okay.
Mit Krieg gegen Israel würden die verlieren.
Das ganz sicher. Ich glaube.
Braucht man gar nicht drüber diskutieren, eigentlich. Ja. Du darfst trotzdem deine Meinung dazu sagen.
Nee, ich habe tatsächlich dazu gar keine Meinung und das ist bei mir ja wirklich mal selten. Aber ich kann es halt, also ich halte es halt für sehr, sehr schwer einschätzbar. Die dortige Situation ist schwierig und ja. Genau. Wollen wir das mit unseren, wir sind ja auch schon in einer sehr fortgeschrittenen Zeit.
Ja.
Wollen wir mal unsere Nahostberichterstattung
beenden,
Richtung
ja.
Deinem mitgebrachten Thema umlenken?
Ja, sehr gerne. Genau, das hat nämlich damit überhaupt nichts zu tun, tatsächlich.
Ja.
genau, mein Thema oder das Thema, um das ich mich so ein bisschen mal beschäftigt habe, weil es aktuell ist ein Skandal, den man durchaus auch in den Kontext der MeToo-Bewegung oder Entwicklung sehen kann, nämlich der Oxfam-Skandal, der vor einigen Tagen, vor einer Woche quasi sich entfaltet hat und jetzt auch die letzten Tage mal wieder was rausgekommen ist. Du kennst Oxfam?
Die haben hier Bücherläden.
Genau, die verkaufen Bücher, die haben auch diese komischen Weltläden oder, nee, nicht Weltläden, halt wo du so Secondhand-Kleidung und so auch kaufen kannst und Fairtrade-Zeugs, das ist so ein Teil davon, genau. Also es ist halt, prinzipiell ist es nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs entstanden, die Organisation. Sie ist ein Verbund von 19 Hilfsorganisationen aus der ganzen Welt, entstanden in Oxford in Großbritannien, deswegen auch Oxfam. Oxford,
ja. Echt? Okay, ja. Wofür steht das Fam?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Familie? Nee. Ich weiß tatsächlich, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber sie kommen auf jeden Fall aus Oxford. Sie setzen sich prinzipiell gegen Armut ein, vor allem Ungerechtigkeiten. Sie führen aber auch Notfallhilfen durch und eben zum Beispiel so Geschäfte haben sie auch. Gegründet wurden sie 1942, um Hilfsgüter damals nach Griechenland zu bringen, welches unter einer, also Griechenland stand damals unter der Blockade der Alliierten. Das war nämlich von Hitler, Deutschland, von den Nazis besetzt. Und die Alliierten haben das halt blockiert, sodass keine Lebensmittel mehr reinkamen und die Bevölkerung natürlich massiv gelitten hat. Und sie haben am Ende die Alliierten davon überzeugt, eben Hilfsgüter ins Land zu bringen. Und daraus haben sie sich quasi dann weiterentwickelt. Ist auf jeden Fall eine gute Aktion gewesen. Die Grundsätze, die sie haben, ist halt eben, sie wollen das nachhaltige Leben von Menschen fördern, sie wollen einen Grundsatz an sozialen Dienstleistungen bereitstellen, also Wasser und so weiter, ne? Essen. Mhm. Sie setzt sich ein für das Recht auf Leben und in Sicherheit. Sie möchten, dass Menschen, die ihnen schlecht geht, eben gehört werden, und sie setzen sich auch auf die dafür ein, dass Menschen ihre Identität ausleben können und ein Recht darauf haben. Das heißt, das sind alles sehr, sehr gute, auf jeden Fall gute Ziele. Und wie gesagt, neben der Nothilfe machen sie eben vor allem so nachhaltige Entwicklung, die halt eben nicht nur Nothilfe, sondern auch nachhaltige Entwicklung. Deswegen gibt es in vielen Städten auch diese Oxfam-Shops, hier in Leipzig zum Beispiel auch, in Berlin gibt es auch, und die halt so nachhaltige Produkte verkaufen und eben, ja, Secondhand, und genau, prinzipiell dabei ist dann auch so Kapitalismuskritik spielt auf jeden Fall bei Oxfam auch eine Rolle, also die sind auch politisch und setzen sich zum Beispiel für die Zwei-Staaten-Lösung in Israel ein. Sie wollen, setzen sich für fairen Handel und für faire Handelsabkommen ein, sind deswegen natürlich auch gegen TTIP und so weiter und CETA gewesen. Sind es auch immer noch. Und sie sind da auch mal ein bisschen rabiater gegen Großunternehmen wie Starbucks zum Beispiel und haben Starbucks halt eben wegen den Kaffeeproduktionen und so weiter ziemlich angegangen. Also prinzipiell eine gute Organisation auf jeden Fall. Und groß. Ja. Sehr groß.
Sehr groß. Wie genau. Groß?
Es gibt,
Hast du eine Zahl?
Wie keine groß? Zahlen, aber sie sind in 19 Teilorganisationen weltweit, und es gibt in fast allen Staaten der westlichen Welt eben Teilorganisationen, und die sind halt in fast allen Krisengebieten der Welt aktiv. Ja, und in Notgebieten, fast allen Teilen der sich noch entwickelnden Welt. Ich weiß da nicht, wie da der korrekte Ausdruck ist für die sogenannten Entwicklungsländer in Anführungsstrichen.
Okay, ich würde sagen, ist auch egal. Ja. Du weißt, wir wissen ja beide, wovon wir reden.
Auf jeden Fall sollte man nicht mehr Dritte Welt sagen, habe ich gehört.
Genau, das ist tatsächlich schwierig.
Genau. Jetzt wollen wir mal dazu kommen, was eigentlich passiert ist. Also die Times, das ist eine Zeitung aus New York, die hat aufgedeckt, dass Angestellte der Organisation von Oxfam in Haiti, das ja nach einem Erdbeben sehr stark getroffen war und auch immer noch in Not ist. Jedenfalls haben diese Mitarbeiter in einer Villa, die von Oxfam-Geldern quasi gemietet ist und genutzt wird, Prostituierte bestellt. Oder ja, tatsächlich im Englischen wird immer von used prostitutes, was ich irgendwie nicht so schön finde, weil das ja Menschen sind. Auf jeden Fall Dienstleistungen in Anspruch genommen und eben dabei diese Gebäude genutzt. Was hierbei natürlich das Problem ist, ist, dass die Menschen in Haiti, die Prostitution durchführen, die Sexwork machen, oft halt es nicht selbst bestimmt tun, sondern das aus Not tun. Und das ist auf jeden Fall ein Problem. Das sollten Menschen, die eben Hilfe ausführen, nicht ausnutzen.
Es ist Zwangsprostitution auf einer gewissen Ebene.
Auf einer gewissen Ebene, genau. Also die Menschen tun das nicht, weil es ihnen so gut geht oder weil sie es unbedingt machen möchten, sondern sie tun es halt, weil sie in Not sind und weil Frauen oft auch keine andere Möglichkeit haben, umsonst ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Einfach, ne? So.
Ja.
Und das ist vor allem in Staaten, die eben in Not sind, sehr, sehr typisches Bild. Und was Ähnliches ist mit den gleichen Leuten im Chat auch schon passiert vor Jahren. So. Übrigens, diese Ereignisse sind von 2001, die sind also schon, 2004, sorry, sind also schon ein bisschen älter.
Ja, 2004 war ja dieser große, schwere Hurricane, der Haiti zerstört hat.
Genau.
Auf die Grundfeste.
Mit dem, und das Erdbeben dann dabei auch noch kam. Dann auch.
Genau, oder war das Erdbeben und danach kam noch der Hurricane?
Es war irgendwie auf jeden Fall katastrophal, dieses Land hat unglaublich viel durchgemacht. Ich habe Berichte gehört, tatsächlich, in dem sie Probleme haben, sie haben keinen Platz mehr, um die verstorbenen Menschen zu begraben. Und das muss man sich mal vorstellen.
Das ist sehr bitter.
Genau. Ja, des Weiteren, weil das noch nicht genug ist, gab es eben massive Vorwürfe der sexuellen Belästigung und Übergriffe, Details weiß ich jetzt da nicht, gegen Angestellte durch halt männliches Personal, hat halt quasi weibliches Personal eben auch angegangen, es wurden Frauen gemobbt und es gab Vetternwirtschaft, das heißt, die Leute haben dort in Haiti sich halt gegenseitig die Stellen und das Geld zugeschoben. Das ist natürlich alles keine Führung einer Organisation, die sich eben für nachhaltige Entwicklung und eine bessere Welt einsetzt. Das ist erstmal katastrophal. Es ist aber zudem noch bekannt, dass die Oxfam-Führung davon wusste. Sie hatte den Hauptbeschuldigten, ich habe den Namen hier auch irgendwo stehen. Wo habe ich ihn denn? Ah, Roland van Hauwermeeren. Das ist der Leiter der belgischen Oxfam. Franchise, keine Ahnung, Abteilung sozusagen, der im Chat, sowohl im Chat als auch eben in Haiti damals war. Und man hat ihm dann die Möglichkeit gegeben, erstmal hat man ihn nach dem Chat weiter beschäftigt und jetzt nach der Haiti-Geschichte hat man ihm die Möglichkeit gegeben, leise quasi zurückzutreten, ohne es öffentlich zu machen, aber dafür sollte er dann kooperieren mit der Kommission, die es bei Oxfam gab.
Also man hat quasi eine Untersuchungskommission dazu eingerichtet, zu diesem Skandal, genau. Aber man wollte das alles unter der Hand halten.
Genau, man wollte es nicht öffentlich haben, man wollte das gerne so leise klären und man hat gesagt, wenn du mit uns kooperierst, dann darfst du quasi ganz normal entlassen werden, ohne dass wir dich jetzt an den Pranger stellen. Finde ich problematisch, weil sowas muss man öffentlich machen. Ist ja jetzt auch öffentlich geworden, Gott sei Dank. Genau. Ja, die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Also das Ganze bettet sich natürlich eben in diese MeToo-Geschichte auch irgendwie ein, in der es um Missbrauch geht und dass tatsächlich Männer, egal in welchen Positionen und Situationen sie sind, immer wenn auch Machtpositionen im Spiel sind, diese ausnutzen, um Macht auszuüben, auch eben über sexuelle Angriffe, Missbrauch und Ausbeutung.
Meiner Meinung nach ist da noch ein Schritt weiter drin und dass das anderen Menschen bekannt und bewusst ist und sie trotzdem immer wieder noch in solche Positionen setzen, genau. Obwohl sie wissen, dass sie diese ausnutzen. Also das ist ja das auch, was hier im Prinzip der Fall ist. Hätte man jetzt nach dem Chat gesagt, hier, wir haben da jemanden, der benutzt seine Machtposition aus, wir stellen ihn vor Gericht und schmeißen ihn raus oder versetzen ihn, weil man ihn nicht rausschmeißen kann, versetzen ihn auf eine Position, wo er nichts mehr mit Menschen zu tun hat und keine Macht mehr über sie hat, wäre das ja
ja, definitiv.
Immer noch schlimm für die Menschen, die im Chat ausgenutzt wurden, aber das war's. So.
Aber was man halt gemacht hat, ist, man hat ihn nach Haiti zum Leiter der Mission in Haiti gemacht. So.
Ja.
Und das ist eine eindeutige Ansage sozusagen an, wir haben nicht verstanden, was das Problem ist, sondern wir wollen es nicht verstehen. Ich glaube, Oxfam ist mittlerweile weiter gewesen jetzt auch und die haben eigentlich ganz gut reagiert. Jetzt erst leider und halt viel zu spät. Indem sie das Ganze jetzt auch aufklären wollen und so weiter. Ja, das Interessante ist, dass das Ganze natürlich auch dazu noch in so einer Debatte eingebettet ist, die sich um Missbrauch von Entwicklungshelfern, Nothelfern etc., Friedenskräften auch irgendwie einbettet. Also ich meine, es gab vor einiger Zeit die Enthüllungen zu UN-Blauhelmsoldaten, die Kinder missbraucht und vergewaltigt haben sollen. Du wirst es mir verzeihen, aber es sind einige afrikanische Staaten gewesen. Ich kann dir nur nicht sagen, in welchen. Deswegen.
Also es gab auf jeden Fall Fälle im Kongo. Auf jeden Fall.
Genau. Ja, und ich glaube auch in Westafrika.
Ja, also Mali vermutlich. Mali, ja, also das ist ja auch immer die Frage, Also dabei ist ja tatsächlich die Sache, das sind ja meistens, also gerade in den afrikanischen Staaten macht das ja die Afrikanische Union, die Blauhelmsoldaten einsetzt, die dann im Prinzip nur von der UN bezahlt werden.
Ja, und ich hatte auch mal gehört, dass das irgendwie keine richtigen Soldaten sind oder so.
Je nachdem, das kommt auf das Land drauf an, genau, aber meistens sind sie in schlechter Ausbildung und nicht unbedingt, genau, also auch nicht aware auf der Aufgaben, die sie da ausführen müssen und oft auch schlecht bezahlt, obwohl die UN natürlich gut bezahlt, aber das bleibt dann halt in den Staaten hängen und nicht bei den SoldatInnen und ja, genau.
Ja, das ist halt schon, ich glaube, das ist ein Thema, über das man auch reden muss, über diese Frage der Machtgefälle und auch der geringen Aufsicht bei solchen Aktionen. Du hast halt Regionen, in denen eigentlich fast keine staatliche Aufsicht existiert, wie in Haiti zum Beispiel, und wo der Missbrauch, der eben dann durch gerade westliche Menschen aus westlichen Staaten, aber eben auch aus anderen Ländern erstmal prinzipiell, die eben die Aufgabe haben, sozusagen auf eine gewisse Art und Weise diese staatliche Aufsicht auch durchzuführen oder halt zu helfen. Und die Hilfe ist ja immer auch eine Form von Macht, die man ausführt, ne? Also es gibt jemanden schlechter und jemand ist schwächer sozusagen als ich oder ich, ja, als die Person, die hilft. Und dadurch habe ich diese Macht über die Person und dann existiert eben noch nicht mal eine Aufsicht. Du hast eine Situation von Krieg und Katastrophe, in der sowieso schon Missbrauch im Alltag ist, so. Also wenn ein Missbrauch von fehlenden von staatlicher Aufsicht und auch gesellschaftlicher Aufsicht, da herrscht ja dann schon massiver Missbrauch und Menschen müssen zum Beispiel Prostitution nutzen, um überhaupt zu überleben. Oder Vergewaltigung ist tatsächlich ein Alltag und oder Teil des Alltags. Und wenn dann westliche Menschen kommen, die dann merken, hier geht alles, werden dann da oft auch mit reingezogen oder lassen sich mit reinziehen, indem sie dann sehen, naja gut, das hat ja keine Konsequenzen, alle machen das sowieso, dann kann ich das auch machen. Und das ist, da muss man gucken, wie man das vielleicht hinkriegt oder die Aufsicht enger zieht, ich weiß es nicht, sehr schwierige Situation.
Ist es insgesamt und sowieso sind halt, also ich habe einen Professor, der sagen würde, zum Beispiel auch so ganze Entwicklungshilfesachen sind insgesamt auch sehr kritisch zu sehen, weil sie oft Strukturen stützen, die halt vor Ort sind, die auch schuld an solchen Systemen sind. Genau, falls dass jemanden mehr interessiert. Dazu gibt es ein interessantes Buch, was auch schon etwas älter ist. Das heißt Africa Works. Also Afrika funktioniert im Prinzip auf Englisch und das redet im Prinzip davon, dass in allen afrikanischen Staaten eine Art Korruption einfach zum System gehört. Das lässt die kolonialen Hintergründe auch nicht ganz außen vor und die sind da auch mit Schuld dran, aber man sollte es halt zum Beispiel auch nicht nur auf koloniale oder postkoloniale Strukturen schieben, sondern da gibt es auch durchaus Strukturen innerhalb verschiedener afrikanischer Staaten, die daran schuld sind.
Es ist interessant, also die Frage ist natürlich jetzt im Endeffekt, wie sollte man zum Beispiel Oxfam noch unterstützen? Meine Antwort ist ja.
Meine Antwort wäre auch ja, genau. Also
ich unterstütze Oxfam nicht, aber wenn ich Oxfam unterstützen würde, würde ich es jetzt nicht mehr machen, würde ich es trotzdem noch machen. So.
Genau, also ich glaube auch, dass es, also es ist, also wie gesagt, mit der Entwicklungshilfe und auch mit Nothilfe ist es ein sehr schwieriges Schwert und man muss da sehr viele Entscheidungen treffen, die wirklich nicht einfach sind. Ja. Und natürlich gibt es in all diesen Organisationen Machtmissbrauch, oft verschwinden auch Gelder oder Gelder werden im Prinzip in unsichtigen Verwaltungsstrukturen bleiben Spendengelder hängen und. Aber
also die Folge wäre ja, wenn man jetzt Oxfam plötzlich nicht mehr unterstützen würde, dass eben Menschen leiden, die tatsächlich von Oxfam abhängig sind,
genau.
Von den Hilfsgeldern. Und ich denke, das sollte man auf jeden Fall verändern. Ich glaube, wenn man möchte, dass es besser läuft, dann hilft es wahrscheinlich im Endeffekt nur, weiß ich nicht, aktiv zu werden, wie immer, und versuchen, die Organisation zu reformieren. Aber oder Entwicklungshilfe im Gesamten versuchen zu reformieren. Es gibt Vorschläge der Konservativen in Großbritannien, wie man das Ganze reformieren kann, nämlich einfach abzuschaffen, ersatzlos.
Ja. Okay. Ja.
Weiß nicht, ob das so ein sinnvoller Beitrag ist von den Tories da. Ist auf jeden Fall gruselig, weil sie ja an der Regierung sind, ne? Also in Großbritannien.
Und sie wollen im Prinzip alle Mittel streichen oder ja, was sie wollen sie?
Das Konzept Entwicklungshilfe nicht mehr machen.
Okay.
Wahrscheinlich, ja, weil sie gesagt, schlechte Menschen sind, aber anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Genau, ja. Also wie gesagt, mein Professor würde das unterstützen, obwohl er wahrscheinlich kein schlechter Mensch ist. So, ich habe mich noch nicht lange genug mit ihm über das Thema auseinandergesetzt, warum er das, also er hat schon mal ein bisschen begründet, warum er das so sieht, aber ich glaube, das ist auch zu einfach gedacht, weil bloß weil man dann langfristig vielleicht eine bessere Struktur erreicht, würde es halt kurzfristig unglaublich viele Menschen in
Überlebenskosten.
Ja, genau, es würde halt aktiv Menschenleben kosten und gerade auch nochmal so Katastrophenaufbauhilfe ist natürlich auch noch etwas, was sehr, sehr wichtig ist, ganz ab von allgemeiner Entwicklungshilfe.
Ist halt auch immer die Frage, ist es zum Beispiel, ja, es mag vielleicht fachlich die richtige Entscheidung sein, aber moralisch glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist.
Genau, das ist halt auch noch, genau,
das heißt,
ist
die sinnvoll, nächste moralisch vertretbar ist. So,
ja. Ja. Und das nächste ist halt auch, was kommt dann? Also was passiert als nächstes? Ne? Also okay, schaffen wir jetzt alle Entwicklungshilfe ab, lassen aber im Prinzip die sonstigen Strukturen des Welthandels so oder kümmern uns nicht um die Erderwärmung, sind die Folgen halt für diese Staaten in den ärmeren Bereichen der Welt und die das Geld einfach nicht dazu haben, halt katastrophal und schuld daran sind zum großen Teil die westlichen Länder Europas und Nordamerikas. So.
Ist ja die Frage, sollte man Entwicklungshilfe massiv erhöhen? Würde das etwas verbessern?
Nein, vermutlich auch nicht. Vermutlich müsste man erstmal faire Bedingungen auf der Welthandelsebene schaffen. Also das wäre, glaube ich, eine Sache. Und faire Bedingungen, was Arbeitsverträge und solche Sachen angeht und vielleicht anstatt Entwicklungshilfe Reparationszahlungen für die Kolonialzeit zum Beispiel. Also ich glaube, solche Sachen wären tatsächlich die Sachen, die wirklich helfen würden.
Aber es ist halt die Frage, möchte man ja, es ist halt irgendwie auch so ein bisschen natürlich Arroganz, aber will man bestimmten Staaten tatsächlich Milliardengelder so in den Staatshaushalt geben, wenn man nicht genau weiß, ich sag mal, gut, Robert Mugabe ist jetzt weg, aber es gibt ja noch genügend andere zwielichtige Gestalten, die möglicherweise davon eben nicht unbedingt das machen, was irgendwie am besten wäre für die Bevölkerung. Also zum Beispiel Waffen kaufen oder was. Das würde ja dann eher wieder den Europäern nützen.
Ja, aber das passiert ja auch durch die Entwicklungshilfe. Also das andere wäre halt wahrscheinlich Direct Action, also wirkliche Vor-Ort-Hilfe. Und auch da muss man wieder aufpassen. Es gibt ja diese wunderbaren Programme zum Beispiel für ein Jahr ins Ausland gehen und dann eine Schule in Mali leiten oder so ein Kram oder dort als Lehrer, Lehrerin arbeiten. Unglaublich schwierig, weil man dann nämlich vor Ort den Leuten die Arbeitsplätze wegnimmt.
Es gibt halt auch gute Projekte, die ich wirklich gut finde. Es gibt in Kenia einen Ort, in dem jedem Menschen so eine Bankkreditkarte gegeben wird und die Leute ein Tagesgrundeinkommen bekommen. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel es ist. Es ist jetzt nicht 1.000 Euro im Monat oder so, aber es ist halt tatsächlich gut für die Menschen. Zum Beispiel, es gibt Eltern, die dann ihre Kinder auf eine Privatschule, gute Schule schicken können. Es gibt Leute, die sagen, okay, wir legen unser Geld zusammen und bauen die Straße hier aus, damit wir hier wieder vernünftig die nutzen können. Oder wir legen eine Wasserleitung, die wir dringend brauchen, wo die Menschen in dem Ort einfach dann selber entscheiden, was sie mit dem Geld machen möchten. So, und das finde ich zum Beispiel ein Projekt von einem bedingungslosen Grundeinkommen, ein Aspekt, der wirklich irgendwie auch interessant klingt, auf jeden Fall.
Definitiv, also auch Bildungsprogramme, Förderung von Stipendien, solche Sachen wären erstmal grundsätzlich gut. Auch technologische Entwicklungshilfe, könnte man sagen, sind nicht schlecht, dass man Leute schult, dass man Leuten Technologien anbringt, dass man sie auch zum Beispiel mit erneuerbaren Energien und solche Sachen ausstattet. dezentrale Stromversorgung, dezentrale Wasserversorgung.
Aber halt immer am besten eingebunden mit den Menschen, die es auch betrifft.
Genau, am besten Firmen vor Ort, und wenn Firmen vor Ort nicht existieren, die das können, dann im Prinzip Leute vor Ort ausbilden, die vernünftig bezahlen und die das dann machen lassen. Ja. So, das also ist die einzige Möglichkeit.
Ich habe einen Beitrag über dieses Projekt in Kenia gelesen, wo halt Leute tatsächlich Unternehmen gründen konnten durch dieses Grundeinkommen, weil sie eben ihre Ausgaben nicht mehr ausschließlich für Essen und sonst was brauchten, sondern sie hatten plötzlich die Gelder frei, um sich eben ein Auto zu besorgen, mit dem sie dann eben ihr Business sozusagen starten konnten. Und ich glaube, deswegen finde ich diesen Ansatz des Grundeinkommens gerade attraktiv, nicht zwangsläufig für quasi westliche Staaten und so reiche Staaten wie uns, sondern halt eben für Menschen, die normalerweise diese Möglichkeiten eben nicht bekommen, diese Freiheit, die wir haben. Und deswegen finde ich das ein gutes Projekt. Ich verlinke das auf jeden Fall. Ich packe den Link dann noch.
Ja, mach das. Genau. Also wir sind uns einig, dass wahrscheinlich Entwicklungshilfe oder Unterstützung für notleidende Menschen weiter nötig ist. Die Frage, wie, ist, glaube ich, noch eine andere Sache. Aber die Verteuflung von großen NGOs wie Oxfam ist eigentlich auch nicht zielführend, oder?
Ja, genau. So, ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Es bringt nichts und schadet mehr Menschen, als es nützt. Ja.
Genau. Und ich meine, eine Reformation müsste wahrscheinlich in vielen Bereichen einfach passieren. Das
sowieso,
ist halt.
Sowieso, genau.
Genau. Wo wollen wir als nächstes hin?
Ich glaube, du hattest noch was zum. Ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten. Südafrika und die USA, oder?
Ja, genau.
Wir können in die USA gehen, wenn du magst.
Ja, gerne. In ein weiteres trauriges Thema. Magst du uns eben mal den Beitrag abspielen dann dazu?
Ja, gerne. Ich versuch's mal, ob wir es technisch hinkriegen. Du sagst Bescheid, ob alles richtig ist, ne?
Ja, aber.
To the fact that this isn't just a mental health issue. He wouldn't have harmed that many students with a knife! How about we stop blaming the victims for something that was the shooter's fault?
Our childhood is gone because that man, despite being diagnosed with autism, ADHD, despite being evaluated and not even committed by a mental health facility, despite being tipped off to the FBI multiple times, was able to legally purchase an AR-15. He was able to legally purchase that semi-automatic rifle and come into my school and slaughter 17 of my people. Because of these gun laws, people that I know, people that I love have died, and I will never be able to see them again.
The fact that all of you are out here today is showing that this is a turning point in American history, and we are not going to let this happen. This fight is not going to be easy. This fight is not going to be short. We're going to have to continue for days, months, years, and decades, because the people and the special interests that want to pass these gun laws to make it easier for these people to get guns are not going to stop, and we can't either. We need to get out of here. So many other awful, just god-awful events that have happened. And now is the time that we say, thank you for your prayers and condolences, but that is not enough. You're doing the same thing again and again, and the same thing continues to happen. And we say, stop it. Stop it today.
Genau. Was ihr da gehört habt, waren im Prinzip drei Stimmen von Überlebenden des letzten großen Amoklaufs in den USA in Parkland, Florida, die sich dafür stark machen, dass endlich die Waffengesetzgebung in den USA verändert wird.
Ja, genau. Also ja, ich habe überlegt, was ich dazu sagen soll. Aber es ist schwierig, was dazu zu sagen, weil ich glaube, nach Sandy Hook, das waren vor einigen Jahren, ich weiß nicht genau, wann das war, ein Attentat gegen Grundschulkinder, Also Kinder, die 5, 6 Jahre alt waren. Und nachdem politisch entschieden wurde, dass das okay ist, dass das passiert, dass Grundschüler ermordet werden, dass man das akzeptiert. Ich glaube, seitdem erwartet auch niemand mehr, dass das passiert. Und ich glaube, das macht klar, dass nichts mehr passieren wird, weil es ist das Schlimmste, was passieren kann. Und das ist schon passiert. Und es ist nichts passiert. Warum sollte jetzt was passieren?
Also, warum jetzt was passieren könnte, könnten uns diese Stimmen, die wir gerade gehört haben, zum Ausdruck geben. Ich glaube, es passiert tatsächlich etwas, und zwar die Verzweiflung steigt nochmal an. Also, und besonders sind das halt eher die Menschen, die direkt betroffen sind und was halt GrundschülerInnen jetzt nicht unbedingt schaffen könnten. Sondern halt die Schülerinnen, die selbst diesen Amoklauf überlebt haben, erheben ihre Stimme, wie gerade gehört, und klagen ganz klar die US-Politik an. Und also es passiert gerade aktiv einiges. Es werden zwei große Daten für Proteste aufgerufen, und zwar am 24. März, das ist diesen Sonntag, dieser Sonntag, ne, soll es ein Marsch...
Das ist März, wir sind im Februar.
Ach verdammt, am 24. März, das ist in circa einem Monat, soll es einen großen Marsch für das Leben oder Marsch für unsere Leben gegen die Waffenrechte geben, und am 20. April soll es einen sogenannten nationalen aus den Schulen Herauslauftag geben. Also das heißt,
sag's alle mal auf Englisch, weil das klingt komisch.
Ja, aber das ist National School Walkout. Also im Prinzip
so eine Art Schulstreik, so ein bisschen, ja.
Ja, also eigentlich, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, wollen sie im Prinzip das, was passieren würde, wenn ein Amoklauf passiert in der Schule, nach außen tragen, an allen Schulen gleichzeitig. Das heißt, die Menschen flüchten im Prinzip aus der Schule, so wie sie es tun würden, wenn ein Amoklauf passiert. So habe ich das ein bisschen verstanden. Genau, und damit wollen sie halt gegen das derzeitige US-Waffenrecht protestieren, was dank Donald Trump unter anderem nochmal entschärft wurde.
Ja.
Ja, das sind im Prinzip die Faxen, und was eigentlich passiert ist, ein 19-Jähriger hat mit einer AR-15 oder AR-15, das ist ein Sturmgewehr, das ist die gleiche Waffe, die ihr immer in den Kriegsfilmen bei den US-Militärs seht.
Das kannst du im Supermarkt kaufen.
Genau, das kannst du in den USA, naja, im Supermarkt
doch,
nicht ganz.
Doch, im Walmart gibt's das. Die genau, haben so eine, wie so bei uns die Fleischtheke, gibt es da halt eine Waffentheke. Tatsächlich, ich habe das mal gesehen, also in Bildern und Videos.
Das kommt ein bisschen auf den Bundesstaat drauf an, aber ja. Genau, also es ist relativ einfach, an diese Waffe ranzukommen, und das geht sehr, sehr schnell, und mit dieser Waffe hat er halt 17 Menschen erschossen. Ich glaube, zwei weitere liegen zurzeit noch schwer verletzt und in kritischem Zustand noch im Krankenhaus, und ja, das ist das neuntschlimmste Attentat der neuntschlimmste Amoklauf in den USA seit die USA existiert. Und
das muss man sich mal vorstellen. Es sind 17 Kinder ermordet worden, und das war nur der neuntschlimmste.
Erschreckender fand ich die Zahl der, wie viele Amokläufe, beziehungsweise wie viel nur Schulamokläufe es seit dem Jahr 2000 gibt. Das sind jetzt 18 Jahre, und das waren 220. Also das ist tatsächlich einfach unglaublich, eine unglaubliche riesige Anzahl, und genau, Donald Trump hatte damals zu seiner Präsidentschaftsbewerbung 30 Millionen Dollar indirekte Spenden von der NRA erhalten, unter anderem durch sogenannte Super PACs, und er selbst hat sich ja auch als der Beschützer des sogenannten zweiten Verfassungszusatzes, das ist der Recht, Waffen tragen und behalten zu dürfen, ja, benannt und hat halt auch als eine seiner ersten Amtshandlungen diese sogenannten eingeschränkten Waffenkauferlaubnisse für Menschen mit psychischen Krankheiten aufgehoben, die tatsächlich wohl dazu geführt haben, dass der jetzige Amokläufer überhaupt seine AR-15 kaufen konnte.
Also es ist halt absurd, weil als dieses Second Amendment eingeführt wurde, brauchtest du irgendwie 30 Sekunden, um deine Waffe nachzuladen, nachdem du einmal geschossen hast, so. Und ja, damit konntest du ganz sicherlich keinen Amoklauf durchführen, zumindest nicht in dem Maße. Aber heutzutage haben wir eben automatische Pistolen, in denen du, weiß ich nicht, wie viele Rounds in wie viele Sekunden abschießen kannst, ne? Aber...
Ja, also genau, also das der zweite Verfassungszusatz stammt aus einer ganz, ganz anderen Zeit und war übrigens auch, glaube ich, nie dafür gedacht, dass Menschen Kriegswaffen behalten dürfen, sondern es war so eine Art Schutz gegen einen übermächtigen Staat.
Gegen das Königreich auch im Endeffekt dann so,
ja. Ja, und gegen, genau, Großbritannien.
Und halt auch so Sachen, ich meine, die USA damals war nur zur Hälfte quasi mal so erschlossen. Und wenn du irgendwo im Wald gelebt hast, ist vielleicht eine Waffe auch ganz hilfreich, um dich gegen Bären oder so zu schützen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist so, okay, I get it, so, aber jetzt, wozu?
Ja, also ich glaube auch gegen Jagdwaffen. Ich meine, Jagdwaffen wären ja sogar in Deutschland, sind ja sogar in Deutschland legal.
Aber so, keine also, automatische Pistolen, so, ne? Oder Maschinenpistolen oder so, ne?
Ja, mit einer AR-15 kannst du ganz schlecht Hirsche jagen. Das ist,
das natürlich ist nicht nur den Hirsch, sondern auch irgendwie den halben Wald gleichzeitig
ja,
dabei.
Also, ja. Besonders so viele Kugeln im Fleisch, dann kannst du nicht mal mehr den Hirsch vernünftig essen. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Und aber zurzeit verhandelt der Kongress über eine Veränderung dieses der Waffengesetze, und zwar wurde nach diesem Shooting in, war das Kalifornien, Nevada, wo dieser Mensch von diesem Hotel auf dieses Festival geschossen hat, sollten wieder Background-Checks, also ich weiß, mir fällt kein gutes deutsches Wort dafür ein.
Background-Checks. Hintergrundüberprüfung.
Kann man nicht. Genau. Ja, ist nicht schön, aber Hintergrundüberprüfung eingeführt werden, das im Prinzip nicht jeder mehr eine Waffe bekommen darf oder dass es zumindest eine gewisse Zeit dauert, bis man überhaupt an eine Waffe herankommt.
Wobei, es gibt auch Kritik an diesen Background-Checks, die wohl sehr, sehr ineffektiv sind. Also du findest oft viele Dinge, also du hast keine vernünftigen, einheitlichen Datenbanken, in denen du nachgucken kannst. Das ist nicht jeder Waffenhändler sozusagen kann vernünftig nachgucken. Das heißt, der geht dann einmal kurz im Laden hinten rein, drückt dreimal, guckt nach, ob da irgendwas ist und geht wieder vorne. Und es gab wohl mehrere Fälle, in denen diese Background-Checks gescheitert sind und die Menschen hinterher eben tatsächlich Menschen ermordet haben mit den Waffen.
Ja, aber ich glaube, es ist auch eher als eine Art Zeichen, wir tun doch etwas gedacht, als dass es wirklich etwas bringt. Und es geht heute sowieso auch vielen Menschen noch lange nicht weit genug. Also meiner Meinung nach müssten halt zumindest alle automatischen und halbautomatischen Waffen verboten werden. So. Aber ich lebe nicht in den USA. Und ich denke, dass es da durchaus Menschen gibt, die das ähnlich sehen wie ich, aber mir scheint, es ist auch nicht die Mehrheit. Also von daher ist das halt jetzt ein schwieriges Thema, und ob sich da wirklich etwas ändern wird, das werden wir sehen. Viel Hoffnung haben wir da beide, glaube ich, nicht, oder Rob?
Nee. Also ich habe ein schönes Video gesehen von einem Typen, der so eine AR-15 hatte, und der hat in einem YouTube-Video noch mehr erläutert, oder bei Twitter oder so war das, dass er gesagt hat, ja, ich habe mir diese Waffe gekauft und ich fand das damals eine gute Idee, doch mittlerweile will ich das nicht, hat die Waffe dann vor der Kamera mit einer Flex einmal in der Mitte durchgesägt, und zu sagen, diese Waffen gehören nicht in die Öffentlichkeit und ich kann das nicht selber verändern, also ich kann den Leuten nicht die Waffen wegnehmen, aber ich kann eine weniger sozusagen in den Umlauf lassen. Diese Waffe wird zumindest niemanden mehr verletzen oder niemanden verletzen allgemein. Also der Mensch hat die auch nicht wirklich genutzt, deswegen. Und das fand ich schon, und Das ist halt ein Video. Die Hoffnung ist aber, dass vielleicht mehr Menschen realisieren, dass sowas nötig ist.
Ja,
also ein Argument von Trump-Anhängern ist ja beispielsweise auch, naja, die Lehrer müssen halt bewaffnet werden.
Oder ein zweites Argument ist, es braucht Sicherheitskräfte mit schweren Waffen in Schulen. Interessant ist, ich habe tatsächlich einen Tweet gelesen, wo jemand behauptet hat, das gäbe es in Europa.
Ja, ich erinnere mich an meiner Schule, alle mit Waffen rumgelaufen. So Quatsch.
Also, das ist, ja, ich weiß auch nicht, was.
Schlusswort hat nichts in einer Schule zu suchen.
Ja,
nichts. Also,
ja, es macht einfach nur, also ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Was noch dazu kommt, der Täter trug wohl rassistische Zeichen und hatte verschiedene rassistische Sprüche auch auf seinen Social Media Accounts. Ich habe gerüchteweise gehört, dass die Schule auch relativ starken jüdischen Kontext hatte, also dass das durchaus auch ein antisemitischer und rassistischer Vorfall sein könnte.
Aber er war ja selbst Schüler mal an der Schule.
Genau, und die Frage ist halt auch, also ich habe nichts wirklich Bestätigendes dazu gefunden. Also die rassistischen Zeichen, die werden in einem der CNN-Artikel, die wir jetzt hier verlinken werden, erwähnt. Aber
es gab
das
halt,
jetzt... Ja. Ob das jetzt wirklich ein rassistischer Amoklauf oder ein rechtsradikaler Amoklauf ist, können wir im Prinzip noch nicht sagen.
Also es gab einen Anführer der floridarianischen, keine Ahnung, White Supremacy Gruppe, also einer Paramilitary Group sozusagen, wie heißt es auf Deutsch, einer paramilitärischen Gruppe, also einer, die halt auch so Ausbildungen machen an Waffen, die haben behauptet, dass der 19-jährige Täter eben von ihnen quasi ausgebildet wurde und Mitglied ihrer Gruppe war, aber die haben keine Beweise genannt und die Behörden haben das bisher auch nicht bestätigen können. Also das ist halt die Frage, ob das jetzt Trittbrettfahrertum war oder nicht. Das ist noch nicht ganz klar.
Ja.
Ist eher unwahrscheinlich tatsächlich, wird vermutet, dass es eher unwahrscheinlich ist. Aber man
weiß nicht. Sagen. Interessanter Move auch noch von Donald Trump selber. Er hat dem FBI vorgeworfen, zu wenig gegen solche Amokläufer zu tun, weil sie zu viel zu tun haben, seine Russland-Verbindungen zu überprüfen.
Ja, das Ding ist halt auch einfach, du kannst jemanden melden, von wegen dem du glaubst, dass er was macht, aber der begeht ja keine Straftat. Selbst wenn er sich eine AR-15 kauft, begeht er keine Straftat.
Ja.
Was willst du gegen ihn machen? Du kannst ja nichts machen. Kannst du ja erst was machen, wenn er schon 17 Menschen ermordet hat.
Das ist halt das unglaublich Schlimme. Genau. Ich würde jetzt nur noch ganz kurz zu Kurznachrichten kommen und die großen Themen tatsächlich einfach unbehandelt lassen.
Wir sind ein bisschen weit schon zeitlich.
Ja, das ist halt wirklich so. Genau, dann nur ganz kurz. Präsident Zuma aus Südafrika ist nun endlich zurückgetreten. Wir haben das schon im letzten Podcast angekündigt. Sein Nachfolger ist Ramaphosa. Den haben wir auch schon in einer Folge hier vorgestellt. Ehemaliger Gewerkschaftsführer Nelson Mandela hat ihn tatsächlich mal als seinen Nachfolger ausgerufen für den Chefsessel des ANC und den südafrikanischen Präsidentschaftssitz, aber das hat er nicht geschafft. Jetzt ist er es. In seiner ersten Rede hat er, wie sich das für einen vernünftigen Präsidenten gehört, erstmal was von Einheit und das Land muss zusammenkommen und was man halt so sagt, geredet und aber schärfere Bekämpfung von Korruption angekündigt. Nicht. Auch Zuma selber soll wohl davon betroffen werden. Einer der Gupta-Brüder ist gerade zum Beispiel in die Vereinigten Arabischen Emirate, glaube ich, oder nach Dubai abgehauen, weil tatsächlich die Untersuchungen bei ihm zu nahe kommen. Die Guptas sind eine sehr reiche Familie.
Haben wir letzte Woche ja auch schon drüber gesprochen.
Genau, und genau. Aber da tut sich was und ich glaube, wir werden da noch mal länger drüber reden, wenn es dann die Kabinettsumbildung gibt und sich zeigt, was eigentlich in Südafrika sich verändert.
Genau.
So, dann gab es noch eine weitere schlechte oder schlimme Nachricht und zwar gab es in Sofia, das ist Bulgarien, einen großen Nazi-Aufmarsch mit ja, etwa 1000 Menschen, die dem ehemaligen NS und General und Chef Bulgariens während des Zweiten Weltkriegs ein Nazi ganz eindeutig ja zugejubelt haben und ihm im Prinzip gefeiert haben. Mit dabei waren unter anderem aus Deutschland die Partei Die Rechte. Das ist eine rechtsradikale Kleinstpartei.
Die Rechte ist eine rechte Partei. Oh.
Wer hätte es gedacht? Ja. Genau. Aus Dortmund kommt diese Partei, also NRW, sehr stark. Und
auch in Thüringen und Sachsen.
Ja, in Sachsen sind alle rechtsradikalen Parteien stark. Was willst du?
Naja, also, sie sind nicht elektoral stark, aber halt eben.
Genau. Die haben da mitgefeiert, auch verschiedene andere antisemitische und rechtsradikale Gruppen, und allerdings Bulgarien selbst, beziehungsweise der Außenminister von Bulgarien, hat sich dagegen stark gemacht und hat auch den Opfern des Holocaust gedankt, und ja, aber auch der Rechtsruck geht leider überall weiter.
Das stimmt. Leider.
Gut, und dann würde ich jetzt noch ganz kurz Äthiopien ansprechen, aber auch das geht schnell. Okay. Weil so viel ist da auch noch nicht klar, was da eigentlich los ist. Ein wunderschöner Name. Hailemariam Desalegn war der Premierminister von Äthiopien, und der ist am Freitag, also wir haben heute Dienstag, das heißt am 16. Februar zurückgetreten, und das kam ziemlich überraschend, weil eigentlich ist man bisher davon ausgegangen, dass er sich unbedingt an der Macht halten will. Warum er zurückgetreten ist, wir haben auch schon mehrmals darüber geredet, unter anderem für diese Generalamnestie für politische Gefangene. Es gibt seit circa 2 Jahren anhaltende Proteste in Äthiopien, und diese Proteste sind immer nicht weniger geworden, und deswegen ist Herr Desalegn jetzt zurückgetreten. Es gibt noch keine geregelte Nachfolge, und der Verteidigungsminister hat erstmal den Ausnahmezustand wieder ausgerufen, und jetzt ist man im Prinzip in Äthiopien am Überlegen, was man tun soll. Ich habe hier auch neben 2 Artikeln von BBC 2 Artikel von einer äthiopischen Zeitung drangelegt, die noch ein bisschen die derzeitige Situation in Äthiopien beschreiben, weil das, glaube ich, ganz interessant ist, auch mal aus einer äthiopischen Sicht zu bekommen. Die Zeitung gehört eher zur Opposition.
Okay.
Genau. Hast du sonst noch etwas, worüber du reden möchtest?
Nein.
Wunderbar. Ja, dann machst du jetzt Musik?
Ja, drunter. Ich dachte, ich probiere das mal aus. Dann war es das eigentlich für diese Woche von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche, und lasst es euch gut gehen.
Lasst euch gut und bis zum nächsten Mal.